Herzlich willkommen zum zweiten Hörinput über den sogenannten zweiten Blick. Ich bin Carola Mantel und ich möchte diesmal ein paar Dinge sagen zur Frage, worin eigentlich der Unterschied bestehen mag zwischen dem sogenannten ersten und dem sogenannten zweiten Blick. Und das Interessante dabei ist ja, dass wir darauf eigentlich alle eine Antwort haben. Wir wissen, wie das im Alltag ist, wie sich das anfühlt, wenn uns etwas stresst und wenn wir dann nochmal drüber nachdenken oder mit jemandem drüber sprechen und irgendwie einen neuen Blick darauf gewinnen. Ich denke, wir kennen das alle in der einen oder anderen Form. Und gleichzeitig ist dieser zweite Blick ja nicht etwas, das man einmal findet und das dann immer so bleibt, sondern er zeichnet sich gerade dadurch aus, dass er immer spannend bleibt. Es ist immer eine Entdeckungsreise, er kann sich ausweiten, vertiefen. Es ist möglich, an etwas zu wachsen und damit den zweiten Blick zu stärken. Ja, und außerdem finde ich, hat er eine ganz besondere Bedeutung im pädagogischen Kontext und in der Professionalisierung von uns Lehrpersonen. Und über diese Dinge möchte ich sprechen. Wir haben einmal eine Tabelle zusammengestellt, die ist unterdessen an sehr vielen Orten hochgeladen oder eingefügt und wir können sie auch jederzeit zur Verfügung stellen. In dieser Tabelle ist in der linken Spalte der erste Blick und in der rechten Spalte der zweite Blick aufgeführt und sie enthält so eine Sammlung von Aussagen und Verhaltensweisen, wie sie irgendwie ganz typisch sind oder sich erwiesen haben für diesen ersten, zweiten Blick. Also im Verlauf der letzten Jahre ist diese Sammlung so entstanden und sie ist auch entstanden im Hinblick auf den Kontext von Diversität und sozialen Ungleichheiten. Und das kann sich auf verschiedene Orte oder Verhältnisse beziehen, zum Beispiel auf die transnationalen Verhältnisse in Bildungsinstitutionen oder internationale Kontexte in diversen Formen. Das heißt, die Sammlung ist eigentlich genauso relevant, wenn ich gerade in einem Auslandspraktikum bin, irgendwo auf der Welt, in, ich weiß nicht, Schweden oder in Uganda oder auch in einem Auslandssemester. Oder auch während eines ganz normalen Tags in der Schule. Diese internationale Dimension oder besser gesagt diese transnationale Dimension unseres Lebens ist ja sozusagen überall zu finden. Also wenn ich irgendwo hinreise, aber eigentlich auch im Alltag um mich herum, also auch ganz nah, vielleicht in der Familiengeschichte, vielleicht in meiner eigenen Geschichte in diversen Formen, und auch in den Identitätsfacetten, die wir alle so haben. Dieses Transnationale, also das, was sich nicht auf nationale Grenzen bezieht, sondern auf die Verwobenheit unseres Lebens jenseits dieser Grenzkonstruktionen, das ist hier der Fokus. Und ja, wenn ich jeweils so über diese Fragen des Transnationalen nachdenke und unseren Alltag beobachte, dann fällt mir immer auf, wie omnipräsent das eigentlich ist, also wie vernetzt wir alle eigentlich sind. Und man könnte auch meinen, wir seien auf diese Weise besonders verbunden. Aber es ist ja gleichzeitig auch so, dass manche Formen von international als hochwertig gelten und andere als minderwertig. Ich habe letztens eine Anekdote gehört, die der Bildungsforscher Elmar Falani erzählt hat, von einem Lehrer, der einmal in seiner Schulklasse vorgeschlagen hat, bei den Schülerinnen und Schülern mit diesem sogenannten Migrationshintergrund könnte man doch eigentlich mal einen anderen Begriff verwenden. Man könnte zum Beispiel sagen, das sind Schülerinnen und Schüler mit internationaler Erfahrung. Aber interessanterweise fanden das dann die anderen Schülerinnen und Schüler eben nicht so toll, also diejenigen eben ohne diese internationale Familiengeschichte, weil sie hatten dann das Gefühl, das würde dann wiederum sie abwerten. Und da merkt man sofort, oder? Diese Frage ist gleich im Raum, was ist mehr wert und ja, vor allem auch, wer ist mehr wert dann in diesen Zusammenhängen? Und oft sind das Vorstellungen, die in unsere Alltagsdiskurse so richtig tief eingraviert sind und die uns manchmal gar nicht mehr so richtig bewusst sind oder die wir eben auch dann reproduzieren, wir reproduzieren sie sehr häufig, glaube ich, ohne es zu merken. Also um diese Fragen geht es und darüber hinaus geht es aber auch um alle Fragen, die irgendwie in diesen Zusammenhängen auftauchen. Alles, was einem so begegnen kann im Leben und im beruflichen Leben oder auch im berufsvorbereitenden Leben. Also beim ersten Blick gibt es so ein paar typische Dinge, die ich selbst an mir sehr gut finden kann. In meinen Gedanken spielen sich solche Dinge ab und ich finde es immer ganz gut, wenn ich es erkannt habe. Es ist zum Beispiel typisch, spontane Ideen zu haben von, das ist richtig, das ist falsch. Also zum Beispiel, wenn es um Erziehungsvorstellungen geht und meistens meine ich ja dann so etwas wie, so wie ich es richtig finde, ist es richtig. Ja, das ist so ein starkes, schnelles Urteil und genau das ist so typisch für den ersten Blick. Wir haben oft schon geurteilt, bevor wir es gemerkt haben. Und was dazu kommt, oft ist ja in diesen Alltagsdiskursen auch implizit die Idee enthalten, dass andere lernen sollten oder sogar, dass andere rückständig leben. Und dieses Sie sollten, also die anderen sollten, das ist so ein entsprechender Gedanke, der hier sehr typisch ist. Und was auf den zweiten Blick entstehen kann, sind Aussagen wie, was kann ich daraus lernen? Oder auch, zuerst dachte ich und jetzt sehe ich etwas anderes, oder? Oder die Dinge sind manchmal anders, als sie scheinen. Und auch, ich bin zurückhaltend zu urteilen, weil es gibt so vieles, das ich eigentlich gar nicht weiß. Und ich finde es immer so eindrücklich, dass sich das so anders anfühlt. Auch jetzt, wenn ich darüber spreche, es fühlt sich gut an. Wenn ich nicht so sehr urteilen muss, wenn ich nicht alles wissen muss, wenn ich eine Lernende sein darf, wenn ich offene Fragen auch offen lassen kann. Das ist eigentlich eine echte Entlastung. Ich habe dann stattdessen ein Gefühl von Neugier, von Interesse, auch Interesse am Zuhören, am Kennenlernen, am besser verstehen wollen. Und manchmal merke ich dann auch, ah ja, meine schnelle Reaktion hat schon irgendwie mit meinen eigenen Prägungen zu tun. Und vielleicht kann ich sogar etwas über mich herausfinden, das auf den zweiten Blick, das mir vorher gar nicht so klar war. Was mich immer am meisten fasziniert ist, wenn ich beobachte oder erzählt bekomme, wie auf den zweiten Blick auf einmal kreative neue Sichtweisen oder Lösungen für etwas gefunden werden. Auf den ersten Blick sind wir ja eher darauf aus, schnelle Ordnung zu schaffen oder die Ordnung sehr schnell wiederherzustellen. Und auf den zweiten Blick, da kann es sehr gut sein, dass wir beweglicher sind, die Ordnung nicht so wichtig ist, auch kreativer. Und letztens hat man jemand zu mir gesagt, sie hätte einen Konflikt lösen müssen. Und auf den ersten Blick hätte sie eigentlich vor allem ein Entweder-Oder gesehen. Und das ist so typisch, so in der Art von entweder du oder ich oder einer gewinnt, einer gibt nach und so. Also meistens so zwei Varianten, aber beide sind irgendwie unbefriedigend. Und dann auf den zweiten Blick ist bei ihr plötzlich so ein kreativer Prozess in Gang gekommen und sie haben, also die Beteiligten haben gesagt, ey, wir können es eigentlich auch noch so machen und haben eine ganz andere, eine neue Lösung gefunden und sie wären wahrscheinlich auf den ersten Blick nicht unbedingt darauf gekommen. Und das zeigt so eindrücklich, der erste Blick ist häufig ein Denken im Entweder-Oder, entweder das oder jenes, entweder du oder ich und so. Oder entweder du hast recht oder ich habe recht. Aber der zweite Blick bietet neue Möglichkeiten. Er kann richtig kreativ sein und auf einmal entsteht etwas Neues. Und dann ist auch nicht mehr so viel Entweder-Oder, es ist dann eher, hat Platz für sowohl als auch. Es ist ja schon so, es hat häufig ja mehr Platz, als wir zuerst denken. Und wir sind auf den zweiten Blick viel besser in der Lage, Ambivalenz zu anerkennen. Oder auf den ersten Blick möchten wir sie oft so, also die Ambivalenz in einer Schwarz-Weiß-Schablone auflösen. Und auf den zweiten Blick können wir die Ambivalenz viel besser anerkennen, wie sie eben ist. Und um nochmal auf die transnationalen Dimensionen zu sprechen zu kommen, die unser Leben ja so prägen, da entsteht mitunter auch die Situation, dass wir uns gegenseitig sehr gerne in eine Schublade stecken möchten. Auf den ersten Blick gibt es vielleicht die Frage, ja, was bist du jetzt? Bist du jetzt eine Schweizerin oder bist du eine Italienerin oder so? Ja, aber Eigentlich ist die Frage viel zu simpel, oder? Und überhaupt könnte man zurückfragen, ja, was heißt das? Wenn ich jetzt sage, ich bin Italienerin, gehöre ich da nicht mehr richtig dazu oder was? Was willst du mir eigentlich sagen? Diese Frage ist gar nicht so harmlos, wie sie vielleicht zuerst aussieht. Und Identitäten sind ja oft sehr vielschichtig. Sie beziehen sich auf sehr unterschiedliche Lebensbereiche, nicht nur auf nationale Bezüge. Sie können sich auch verändern. Und all das können wir auf den zweiten Blick viel leichter anerkennen, wie es eben ist in unserer Wirklichkeit. Was wir mit der Zeit auch in die Liste der Tabelle aufgenommen haben, ist der Hinweis, dass der erste Blick auch bedeuten kann, Konflikten ausweichen zu wollen. Der erste Blick kann auch sein, oh, ich möchte den Konflikt gerne vermeiden. Auf jeden Fall scheint der erste Blick keine besonders gute Ausgangslage zu sein, wenn es darum geht, einem Konflikt zu begegnen. Etwas anzusprechen, sich gegenseitig zuzuhören und etwas zusammen auszuhandeln und all das, es geht auf den ersten Blick wahrscheinlich einiges weniger gut als auf den zweiten Blick. In unserer letzten Forschung sind wir noch einem Thema begegnet, das ich so eigentlich gar nicht erwartet hätte. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr macht das eigentlich sehr viel Sinn. Wir haben gesehen, dass Lehrpersonen, die sich angewöhnt haben, sich sehr oft in so einem zweiten Blick zu bewegen, sich deutlich weniger belastet fühlen als andere. Und ein ähnlicher Hinweis kam letztens von einer sehr tollen Studie, wie ich finde, von der Uni Konstanz. Die ist von Sonja Lorusso und ihrem Team. Die ist 2024 publiziert worden und heißt, oder der Artikel heißt, What you think is what you feel. Und sie zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Interpretieren von Situationen anhand von Stereotypen und dem Grad an emotionaler Belastung oder emotionaler Erschöpfung. Und das ist doch schon sehr interessant, weil das heißt ja, wenn wir sehr viele Stereotype verwenden in unseren Interpretationen, dann tun wir uns damit nichts Gutes in Bezug auf unsere Belastung. Und die Stereotype sind ja eher typisch für den ersten Blick. Und das hat sich in unserer Forschung eben auch gezeigt. Aber es war bei uns nicht nur die Art des Denkens, es war einfach auch so, dass Lehrpersonen, die sich mehr in diesem zweiten Blick bewegen und auch weniger so mit Stereotypen interpretieren, auch einfach die besseren Lösungen finden in ihrem Alltag. Man könnte sagen, es läuft besser im Alltag. Und dass das eine Entlastung ist, das leuchtet ja sofort ein. Ganz am Schluss der Tabelle, am unteren Ende, haben wir versucht, etwas zu formulieren, das so etwas wie eine Grundperspektive sein könnte, die den Unterschied beschreibt. Und wir haben etwas gefunden, das, glaube ich, recht gut passt, vor allem in diesem Kontext von sozialen Ungleichheiten und Transnationalität. Und das ist der Unterschied zwischen Angst und Vertrauen. Auf den ersten Blick ist so häufig irgendeine Form von Angst oder Befürchtung im Spiel. Und auf den zweiten Blick kann etwas mehr Gewicht bekommen, das mehr mit Vertrauen zu tun hat. Und gemeint ist hier nicht so ein naives, blindes Vertrauen, so im Sinn von anything goes und alles ist so nett und so. Nein, also das ist hier nicht gemeint, sondern gemeint ist hier so etwas wie ein gesundes Grundvertrauen, so ein Vertrauen in sich selbst, ein Vertrauen in die Perspektive des Gegenübers, auch in die Prozesse und in die Möglichkeiten des gemeinsamen Lernens. Und ja, ich glaube auch, dass diese Begriffe, die vielleicht ein bisschen altmodisch klingen, von großherzig oder großmütig, ganz gut passen zu dem, was hier gemeint sein könnte. Sie beschreiben etwas, das groß ist, vielleicht größer ist als das, was wir denken, sein zu können. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir uns manchmal kleiner machen und enger machen, als wir eigentlich sein könnten. Und man kann sich ja auch gut vorstellen, dass es dafür gute Gründe geben mag. Aber ich glaube, es muss ja nicht so bleiben und es hat oft mehr Platz, als wir denken. Wir können oft größer sein, als wir meinen. Ja, soweit mal zu diesem Überblick. Und ich bin überzeugt davon, dass wir im Alltag immer wieder mal im ersten Blick oder mal im zweiten Blick sind. Das jedenfalls kann ich an mir selbst sehr gut beobachten. Und wenn ich das merke, ist das immer schon ist immer schon hilfreich, oder? Es ist eigentlich gut, wenn man es merkt, weil alles, was man merkt, gibt einem die Chance, das dann auch zu gestalten. Und ich vermute, dass wir das eben alle auch sehr gut merken können, weil sich's ja wirklich auch so anders anfühlt. Eine Lehrerin hat auch mal zu mir gesagt, für sie sei der Unterschied sonnenklar. Sie merke das sofort. Sie hat gesagt, das ist eine wirklich spannende Unterscheidung. Wenn ich die Situation sehr persönlich nehme, dann weiß ich, ich bin im ersten Blick. Wenn ich die Situation nicht mehr so persönlich nehme, dann bin ich eher im zweiten Blick. Und ich fand das eine sehr, sehr spannende Beobachtung. Ja, aber also das zu merken ist das eine, aber das andere ist ja die Frage dann, wie komme ich dahin? Also was kann ich tun, damit ich vom ersten zum zweiten Blick wechseln kann, eben dann, wenn ich es gerade brauche. Und auch da glaube ich, wir haben alle unsere Strategien, wie wir das machen. Und ich höre immer wahnsinnig gerne zu, weil es so spannend ist, was wir so alles für Strategien entwickeln. Viele sagen einfach ganz simpel innehalten, durchatmen, auch langes Ausatmen. Das ist schon mal einfach eine wirklich gute Strategie. Was auch natürlich möglich ist, also je nachdem, ob es möglich ist, Fenster aufmachen, also aufstehen, Fenster aufmachen, irgendwie mich aus der Situation wegbewegen und nachher wieder zu ihr zurückkommen. Oder auch so Dinge wie meine Körperhaltung sehr bewusst verändern und dann schauen, was passiert oder so. Das ist ein Experimentierfeld. Da gibt es sicher unglaublich viele Ideen, die man für sich finden kann. Und ich glaube, es kann auch sein, dass es mehr Zeit braucht. Also zum Beispiel der gute alte Rat, mal drüber zu schlafen. Ich glaube, das ist wirklich ein guter Rat. Oder auch mit einer Person zu sprechen, der ich vertraue. Und gut wäre es, wenn es eine Person ist, die auch ein bisschen Weisheit mitbringt, weil je nachdem kann das ja schon auch schief gehen, wenn ich eine andere Person frage, die vielleicht gerade selbst sehr stark im ersten Blick ist, dann ist das wahrscheinlich nicht so furchtbar hilfreich. Ja, und dann gibt es vielleicht sogar noch Dinge, die brauchen noch viel mehr Zeit. Also die brauchen vielleicht Wochen oder Monate und manchmal braucht es vielleicht einen dritten Blick, damit dieser Raum entstehen kann zwischen dem Stimulus und der Antwort auf den Stimulus. Viktor Frankl, dieser sehr bekannte Neurologe, hat gesagt, zwischen Stimulus und Reaktion gibt es einen Raum und in diesem Raum liegt unsere Macht, unsere Antwort zu wählen. Das finde ich ein sehr schönes Zitat. Vielleicht erinnert das alles auch an die Theorien von Daniel Kahneman, diesen berühmten Psychologen, der sein Buch genannt hat, Thinking Fast and Slow, oder auf Deutsch ist es schnelles Denken, langsames Denken. Und ja, ich sehe darin sehr vieles von dem, was wir hier auch beschreiben. Zum Beispiel, dass beim schnellen, spontanen Denken eben oft ein Bias, eine verzerrte Wahrnehmung enthalten ist und dass das langsame Denken viele neue Chancen bietet, um diese verzerrte Wahrnehmung zu korrigieren. Und überhaupt ist das Werk von Daniel Kahneman faszinierend und sehr zu empfehlen zu lesen. Gleichzeitig glaube ich jetzt für unseren Kontext, dass es wichtig ist, diesen Unterschied eben selbst zu finden und ihn nicht nur kognitiv zu vollziehen, sondern ihn richtig zu erleben. Also mit diesem Wechseln vom ersten zum zweiten Blick wirklich zu experimentieren und dabei auch so auf den ganzen Körper zu achten, was da passiert und was für Zeichen man bekommt. Es gibt auch noch diese spannenden Theorien von Carol Dweck, der bekannten Psychologin, die unterscheidet zwischen Fixed Mindset und Growth Mindset. Das ist auch so eine wirklich spannende Theorie, finde ich, und eine wunderbare Einladung, die Beweglichkeit im Denken zu kultivieren, eben sich von diesem fixierten Denken, dem Fixed Mindset, zu lösen und zu einem, ich weiß nicht, wie man das übersetzen kann, wachsenden Denken zu kommen, zu diesem Growth Mindset. Und sich das eben auch zuzutrauen, dass man diese Beweglichkeit haben kann und dann vor allem auch sie auch den Schülerinnen und Schülern zuzutrauen, diese Freude am Lernen gemeinsam zu erleben in der Schule und diesem Growth Mindset eben sehr viel Beachtung zu schenken. Also auch das eine super spannende Theorie und absolut zu empfehlen, sich da hinein zu vertiefen. Ich selbst würde betonen, dass wir oszillieren, dass wir nicht einmal an einem Ort ankommen und dann dort bleiben. Also entweder dieses Mindset oder jenes Mindset. Ich glaube, wir sind mal da, mal dort, mal im ersten Blick, mal im zweiten Blick, auch je nachdem, worum es gerade geht, wie sehr uns dieses Thema beschäftigt oder auch nicht, wie wach wir sind für ein bestimmtes Thema. Und natürlich kann dieses bewusste Wechseln zum zweiten Blick zu einer Gewohnheit werden. Und dann wird es auch immer leichter. Und was ich auch gerne noch betonen möchte, ist, dass es sich bei all diesen Dingen um eine sehr bedeutsame Sache handelt. Denn was ich hier jetzt so benenne, ein bisschen salopp mit erstem und zweiten Blick, das ist eigentlich das, was Professionalisierung im Kern ausmachen kann. Also diese Frage, ob ich mich als Lehrperson nur in meiner eigenen Perspektive orientieren kann, also das wäre dann eher der erste Blick, ich sehe alle Dinge einfach aus meiner Perspektive, oder ob ich dann den Schritt machen kann und andere Perspektiven wahrnehmen kann und sie einbeziehe, das ist die Unterscheidung zwischen einer berufsorientierten Lehrperson und einer professionalisierten Lehrperson. Und das kann man in den Schriften von Werner Helsper sehr gut nachlesen. Eine professionalisierte Lehrperson ist in der Lage, die eigene Perspektive zu dezentralisieren. Und sie weiß ja auch, dass sie nicht alles weiß und auch, dass sie nicht alles wissen muss. Und das ist der zweite zentrale Aspekt, mit dem dieser Unterschied beschrieben werden kann und der auch so gut passt zu dieser Idee des zweiten Blicks. Eine weniger professionalisierte Lehrperson orientiert sich viel lieber an dem Wissen, das sie bereits hat. Und das ist so verständlich, weil das gibt ja auch eine Menge Sicherheit. Aber eine professionalisierte Lehrperson hat gemerkt, dass es toll ist, wenn man auf einer ständigen Entdeckungsreise ist. Dass das, was ich nicht weiß, eben das ist, was ich entdecken kann, wo ich etwas Neues erfahren kann, wo ich lernen kann, wo es spannend ist. Und diese Haltung kann ich dann auch mit den Schülerinnen und Schülern zusammen ausleben, ihnen auch zeigen, wie spannend das Lernen sein kann, weil ich es ja dann auch selber als Lehrperson glaubwürdig vorlebe. Also Lehrpersonen, die auf diesem Weg der Professionalisierung sind und die diesen zweiten Blick immer wieder finden, haben gute Voraussetzungen, diesen zweiten Blick auch ihren Schülerinnen und Schülern beizubringen. Und zum Schluss möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass natürlich der zweite Blick auch voller blinder Flecken sein kann. Also wenn ich auf meine eigenen zurückblicke, die ich unterdessen erkannt habe, das Problem ist ja, dass man sie da lange nicht erkennt, weil sie sind ja blinde Flecken. Aber mit der Beweglichkeit, die der zweite Blick mit sich bringt, werde ich wahrscheinlich sehr viel Interesse haben, diese blinden Flecken ausfindig zu machen. Also gerade diese Themen rund um soziale Ungleichheiten, Rassismus, Diskriminierung, Stereotype, ungleiche Bildungschancen, diese Themen sind voller Denkgewohnheiten und sie brauchen es, dass wir uns immer wieder ihnen widmen, uns auf die Suche machen und herausfinden, wie sie sich gestalten und wie wir ihnen begegnen können. Und wie das kommt, dass die einen mehr Bildungs- und Lebenschancen haben als andere und wo die Handlungsspielräume liegen für uns und die wir nutzen können. Viele sagen, dass es ihnen einfach hilft, wenn sie gute Bücher lesen oder gute Texte lesen oder gute Podcasts hören zu diesen Themen. Manchmal ist es auch gut, sich mit eigenen Erfahrungen tatsächlich auseinanderzusetzen. Auch das hat sich in unserer letzten Forschung so deutlich zeigt, das ist so ein großer Vorteil, wenn man über sich selbst auch gut Bescheid weiß, um besser zu verstehen, auch wie ich selbst in all diese Fragen verstrickt bin. Vielleicht aus einer eher privilegierten Position heraus oder auch aus einer eher deprivilegierten Position heraus. Und vielleicht ist die Position eben auch recht unterschiedlich, je nachdem, welche Rolle ich gerade habe und in welcher sozialen Konstellation ich mich gerade befinde. Es ist noch nicht lange her, da hat mir eine angehende Lehrerin erzählt, sie hätte jetzt, oder auch gezeigt, sie hat mir das Buch gezeigt, das sie gerade gelesen hat. Und sie war, hat man gemerkt, wirklich auch glücklich darüber, dass sie ein Buch gefunden hat, das sie bewegt, das ihr viel bedeutet. Und es ging darin um Rassismus. Und ich fand es sehr beeindruckend, wie mutig sie sich mit all dem auseinandergesetzt hat, weil das ist ja wahrlich ein bitteres Thema. Ja, und ich glaube, ich könnte noch ein paar schöne Geschichten erzählen, so von Studierenden und Lehrpersonen, die mit diesem Tool experimentieren und sehr spannende Dinge erzählen. Aber vielleicht ist es ja besser, wenn ich es nicht tue, wenn ihr das selber ausprobiert und herausfindet, wie es für euch am besten passt. Aber doch eine Erzählung hätte ich noch. Eine Lehrerin hat den zweiten Blick für sich in den Alltag auch integriert und hat dann herausgefunden, wie sie mit den Kindern zusammen damit arbeiten kann und hat mir ein Bilderbuch gegeben, das genau diese Geschichte erzählt von Tieren, die einen Berg entdecken und dabei einen neuen Blick finden. Und das Bilderbuch ist hinreißend gestaltet und heißt Der Berg. Und ich kann es euch sehr empfehlen. Okay, genug für heute von mir. Ich wünsche euch fröhliches Experimentieren und alles, alles Gute.